das Finale unserer vierteiligen Spezialstaffel am Freitag. Zum Abschluss wird es technisch und zukunftsorientiert. Wir sprechen mit einem Gründer, der ein innovatives Tool für den Vertrieb entwickelt hat, mit Fokus auf Conversion, Produktivität und Alltagstauglichkeit. Ein Gespräch über die Realität im B2B-Sales, gute Ideen und darüber, was Sales-Tech wirklich leisten muss.
Willkommen bei Presets Unleashed, deinem Podcast für Sales Engineering im B2B-Softwarevertrieb. Wie du an der Stimme erkannt hast, ich bin Jan, heute ohne den Tim. Zusammen sind wir Presets-Experten mit über 30 Jahren Erfahrung und helfen SaaS- und IT-Unternehmen, ihre Presets-Performance zu entfesseln. Das machen wir für höhere Winrates, begeisterte Kunden und mehr Spaß in der Presets-Rolle. Ich habe heute den Dennis Teichmann zu Gast, der ist CEO und Co-Founder von Bond AI. Das ist schon das zweite Baby, was er aufbaut. Er hat 11 Jahre lang an Yacando gearbeitet und selbst auch lange Zeit in der Strategieberatung verbracht. Mit dem Dennis spreche ich drüber, wie Bond AI Daten in mehr gewonnene Kunden konvertiert und was eigentlich mit dem klassischen CRM-System nach wie vor schief läuft und es so wenig datengetriebene Interaktionen gibt. Und damit wünsche ich dir ganz viel Spaß in der heutigen Folge. Dennis, freut mich, dass du da bist.
Freut mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Ich habe dich ja im Artis-Podcast gehört und dachte, das Thema ist so cool. Lass uns das mal sozusagen von der prozessualen und inhaltlichen Seite noch ein bisschen weiter beleuchten. Und ich dachte, wir fangen mal mit Benefit an. Wenn jetzt jemand zu euch kommt, zum Bond AI, was ist denn der Mehrwert, den ihr euren Kunden bringt, wenn ihr mit denen arbeitet?
Ja, das ist eine gute Frage und ich finde es auch gut, dass du von dem Mehrwert startest, anstatt einfach irgendeine Feature-Aufzählung zu machen. Im Kern geht es uns darum, ich glaube, dass der Sales-Prozess heute immer noch sehr weit in den alten Zeiten zurücksteckt, auch wenn wir alles digital arbeiten, also sprich E-Mails und die Pandadocs und DocuSigns dieser Welt. Aber wir arbeiten immer noch mit einem standardisierten Sales-Prozess, der oft Gießkanne über alle Leads alles gleich macht. Und was Bond eigentlich verändern möchte, ist, dass wir Daten nutzen, um bessere Entscheidungen zu treffen. Das heißt, unser Kunde wird geguided, wird geleitet, die richtige vertriebliche Entscheidung zu treffen. Auf der operativen Ebene im Sinne von, wann rufe ich den Kunden das nächste Mal an, wann vereinbare ich den nächsten Follow-up und wann lasse ich ihn auch in Ruhe, ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, Steuerung auf der Mikroebene, auf der Lead-Ebene, aber auch mehr Steuerung auf der Makroebene als Unterstützung, als datenbasierte Unterstützung. Das, was im Consumer-Segment heute schon gang und gäbe ist, dass man eigentlich auf Basis von Aktionen oder neudeutschen Signalen tatsächlich agiert, das auch auf die B2B-Welt zu übertragen.
Wenn wir jetzt nochmal auf den Mehrwert zurückkommen, was springt denn hinten raus, wenn Leute anfangen, so auf einmal zu arbeiten?
Genau, also mit datengetriebenen Arbeiten sehen wir, dass man die Conversion Rate, also die Abschlussrate tatsächlich von allen möglichen Leads, tatsächlich um 20%, zum Beispiel von 12 auf 15, von 15 auf 18, 19% steigern kann. Und das ist natürlich ein enormer Hub, weil man setzt nicht mehr Ressourcen ein, man setzt nicht mehr ein, man nutzt Technologie, um einfach effizienter und zielgerichteter zu arbeiten.
Also dreams are coming true, ne? Ich meine, gerade wenn ich jetzt mit bei uns auch den Kunden rede oder Unternehmen aus dem Business rede, so harte Zeiten, schwere Zeiten, ne? Überall wird die Budgetschere angesetzt und so weiter und so fort. Man muss mit immer weniger Menschen oder Ressourcen immer mehr schaffen. Und ich höre es jetzt so raus, in die Kerbe schlagt ihr auch rein, weil im Prinzip sagt, hey, lass uns eigentlich die Dinge nutzen, die schon da sind, aber auf eine bessere und effizientere Art und Weise, als das heute vielleicht der Mensch alleine könnte. Und dann ist für alle Beteiligten ist einiges rauszuholen.
Genau, also ich glaube auch der wichtige Punkt ist am Ende, dass Sales ist aus meiner Sicht persönlich ist eine Art Kunst, also eine Art Art, wenn du wirklich Sales komplett betreibst, insbesondere das Abschließen des Kunden nachher. Das wollen wir auch nicht ersetzen, da glaube ich auch zeitnah nicht an eine Automatisierung oder eine Intelligenz oder eine Maschine. Was ich glaube, ist einfach, dass man die Ressourcen, die man im Vertrieb hat, deutlich, deutlich besser nutzen kann, indem man sie zielgerichtet einsetzt. Und das haben wir in anderen Bereichen auch gesehen. Und die zweite Herausforderung, die einfach Unternehmen haben, insbesondere im B2B-Sales, ist es, gute Vertriebler zu finden, ist faktisch unmöglich. Also es ist eine Kernherausforderung, wenn du ein Team hast von 10 Leuten, bist du froh, wenn du 3, 4 richtig gute Vertriebler hast, die aufs Unternehmen und auf die Value Proposition deiner Company passen. Und das führt natürlich dazu, dass wenn du effizienter arbeiten kannst, brauchst du langfristig auch weniger Ressourcen oder für Wachstum brauchst du zumindest keine Aufstockung des Teams.
Und also auf eurer Webseite steht ja auch so ein Schlagsatz, sage ich mal, connect with people where we connect the data. Also ich lese da so raus, Business wird nach wie vor schon zwischen Menschen gemacht. Du hast gesagt, Sales is a kind of art. Aber wenn ich die Daten sozusagen im Hintergrund so connecte, dann kriege ich erstens mal mehr Zeit mit den Menschen auf der anderen Seite, nämlich meinen potenziellen Kunden und kann die noch effizienter und vielleicht, wir werden es später noch rausfinden, wertstiftender eben für die Kundenseite gestalten.
Ganz genau. Data empowert eigentlich am Ende des Tages die People und das ist ja auch der Sinn davon. Ich glaube, dass wenn du einen Deal hast, der irgendwie 20.000 Euro wert sein soll, ist es auf absehbare Zeit noch illusionär zu sagen, dass eine Maschine den abschließt, dass man den automatisch oder bei der Kreditkarte abschließt, wie man vielleicht eine 29-Euro-Subscription abschließt. Das funktioniert halt anders. Und dieses Thema Trust und so, das werden wir alles nicht ersetzen können. Was du ersetzen könntest, wann musst du was tun? Wann musst du Trust zeigen? Wann musst du vielleicht Content zeigen? Wann musst du Referenzen zeigen? Wann musst du den Kunden auch in Ruhe lassen? Eine Schwäche, die meisten, viele Vertriebler haben, nicht einfach nur den Standard-Playbook abzufeuern, sondern individualisiert auf den Kunden hinzuzugehen.
Also du bist jetzt schon ganz viel in diesen Touchpoints, prozessuale Touchpoints drin, so höre ich es zumindest raus. Ich mache nochmal einen kleinen Schritt zurück. Du hattest im Vorgespräch einen wirklich schönen Satz gesagt und ich zitiere den jetzt einfach mal. Du hast gesagt, CRM-Systeme sind seit Jahrzehnten prozessual aufgebaut, das heißt auch recht starr, trotz zahlreicher Workflows und Automations, die es da schon so gibt. Und diese datengetriebenen Interaktionen, die finden nicht beziehungsweise nur sehr eingeschränkt statt. Und lass es uns doch mal an so einem konkreten Deal festmachen. Wir haben jetzt diesen 20K-Deal da vor der Brust. Ich bin der verantwortliche Mensch, der dafür zuständig ist, versuche mit dem Kunden zu arbeiten. Wenn du jetzt auf diese alte oder bestehende Welt guckst und sagst, hey, das ist so starr, trotz dieser Workflow und Automations, wie agiere ich denn heute und wo verpasse ich in der Interaktion die wertvollen Kontaktpunkte?
Was wir halt auch gesehen haben, ist am Ende, wenn man Korrelationsanalysen macht, also Stichwort einfach zu sagen, wie viel hängt vom Erfolg eines Deals nachher ab, aus welcher Datenquelle kommen welche Informationen, dann denkt man natürlich, man hat im CRM schon viele Informationen. Das ist auch richtig, die Informationen muss man auch berücksichtigen, aber das ist nur ein Teilbereich und wir sehen, dass das ungefähr je nach Businessmodell, je nach Aufbau des CRMs 20-50% der Realität erklärt. Der Rest sind zum Beispiel Angebotsmanagementsysteme, sind zum Beispiel nicht synchronisierte E-Mails, nicht synchronisierte Anrufversuche, die auch im CRM teilweise nicht sauber reingearbeitet werden. Dann hat man Themen zum Beispiel bei Software-Companies, Produkt-Touchpoints, Website-Touchpoints, die nicht verarbeitet werden, Angebotstracking, auch Broschüren-Tracking, dass du siehst und natürlich auch vor Ort Termine, Events etc. Das heißt, das Ziel ist im ersten Schritt, und das ist auch der erste Schritt von Bond, ist einmal diesen Datencontainer aufzumachen und erstmal alles reinzutun, was man reintun kann, was eine Relevanz hat. Und dann im zweiten Schritt auch zu sagen, was korreliert denn wo? Also was hat denn tatsächlich einen Einfluss? Ist es der Fall, dass das Angebot an 4 Personen weitergeleitet wurde? Ist das ein wichtiger Trigger bei der Kundengruppe Versicherungsunternehmen 730 Leute? Oder ist es tatsächlich eher so, dass wir sagen, die 16. E-Mail ist es? So einfach ist die Welt natürlich nicht. Die Welt ist viel, viel komplizierter, was Daten angeht. Aber die Information ist deutlich breiter zu denken als das CRM. Was das CRM eigentlich heute weiß, ist, es gibt Stages, die sind sehr statisch. Also im klassischen Fall hast du sowas von Interesse, dann hast du Kennenlernphase, Discovery neudeutsch, dann hast du irgendwie eine Probephase, POC, Trial, je nachdem, welche Branche du bist, Angebotsphase, Abschluss. So, das ist fast jedes CRM, sieht irgendwie gleich aus. Oft werden die Deals händisch hin und her geschoben oder, was sich Automation nennt, ich fülle ein Feld ein und sage, ich habe ihm jetzt ein Angebot geschickt. Dass dann das in die Stage Angebot geht, ist ja, also ob das jetzt eine Automation ist, sei mal dahingestellt sein, ich spare mir den Prozessschritt. Aber die Automation ist ja tatsächlich eigentlich zu sagen, wann schicke ich das Angebot? Das ist die Intelligenz, die fehlt. Schicke ich das Angebot wirklich direkt nach dem Termin oder vor dem Termin? Und das ist etwas, was wir auf Basis der historischen Daten natürlich sehr gut analysieren können.
Ja, verstanden. Ich meine, den Status umzusetzen wäre für mich eher so eine Notwendigkeit, damit der Forecast noch irgendwie halbwegs stimmt. Aber das ist eher ein Prozess auf unserer Seite. Da ist immer die Frage, was hat eigentlich mein Kunde davon, dass sich jetzt hier irgendein Status geändert hat und unsere Probability im CRM gestiegen ist? In meinen Augen sehr, sehr, sehr wenig. Außer, dass vielleicht mehr Druck entsteht, je näher wir dem Monats- oder Quartalsende kommen. Also verstanden. Und ich habe jetzt, als du so erzählt hast, habe ich denken müssen, also Bauchgefühl, Intuition, ne, die wir als Menschen haben, wo ich vielleicht heute sage, boah, jetzt ist der richtige Moment, den mal anzurufen und vielleicht mal kritisch nachzufragen oder vielleicht auch ein bisschen aufs Gas zu drücken oder dieses Angebot zu schicken, wie auch immer. Wie würdest du sagen, dass diese Intelligenz, die dann reinkommt mit den Daten, dass ich diese verschiedensten Töpfe, die ich heute als Einzelperson auch ja gar nicht mehr kontrollieren kann, weil es viel zu viel ist und mir die Zeit fehlt und vermutlich auch das Know-how fehlt, das alles so zusammenzupacken, ergänzt es meine Intuition und macht mir da das Leben leichter oder das ersetzt es in einer gewissen Art und Weise auch diese menschliche Intuition im Business?
Also ich glaube, es ersetzt nicht die Intuition, aber es normalisiert deine Erwartungen und du hast, wie du ja richtig sagst, wenn du unter Druck bist, also das kenne ich aus der eigenen Erfahrung, hast du dein Sales-Team von 10 Leuten, und dass der eine Sales Rep brutal unter Druck, weil er irgendwie Mitte Februar immer noch nichts abgeschlossen hat, dann tendiert er natürlich dazu, die Deals überzubewerten. Macht er automatisch. Das heißt, er versucht überkatalysiert. Das kann aber total kontraproduktiv sein für den einzelnen Lead, weil du ihn irgendwie auf den Füßen stehst und nervst und zu sehr hinten dran bist. Und umgekehrt kann der Sales Rep, der vielleicht schon 3 Deals eingefahren hat, der vielleicht ein super gutes Portfolio dieses Quartal hat, sagt dann, ich habe ja schon 3, also komm, jetzt will ich auch nicht so Druck machen, und dann slippt er dir weg. Das heißt, er normalisiert deine subjektive Wahrnehmung. Das heißt, er gibt dir eine objektive Einschätzung. Das heißt auch nicht, dass das System in 100,0% der Fälle recht hat. Und das ist, glaube ich, der wesentliche Unterschied, dass wir eigentlich sagen, das System normalisiert. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, es normalisiert Erwartungen. Es geht nicht darauf aus, dass wir das Ziel haben, dass der Mensch die Intuition ersetzt wird. Ein guter Sales Rep kann das auch alles im Kopf, aber die Frage ist, kann ein System dich nicht dabei unterstützen? Eine Liste machen, eine Reihenfolge machen, die Aktionen priorisieren etc. Und das ist genau die Aufgabe von Bond.
Ich bin total bei dir, ne? Kann mir das helfen? 100%ig. Und hat das für mich in meiner Vertriebsrolle, wo ich ja auch Ziele habe und die vielleicht auch mal übertreffen möchte, eine positive Auswirkung, wenn mir hier Arbeit abgenommen wird, würde ich sagen, auf jeden Fall. Weil ich kann ja auf einmal in der gleichen Zeit viel mehr zwischenmenschliche Interaktionen mit meinen potenziellen Kunden haben und dann vielleicht auch erfolgreicher werden. Also mir muss so künstliche Intelligenz und so weiter sowieso nicht verkaufen. Ich bin da sehr stark davon überzeugt, dass das helfen kann. Und immer mal drauf zu gucken, inwieweit ist es eben sinnhaftig. Und ich finde schön, wie du es gesagt hast, normalisiert so den Blick, so Subjektivität, Objektivität. Nimmt mir nicht die Entscheidung ab, wie ich dann agiere, aber gibt mir einfach eine sehr, sehr gute Hilfestellung, und ich kann meine Gehirnzellen darauf verwenden zu sagen, okay, wie mache ich es jetzt, aber muss mir das alles nicht mehr zusammensuchen. Ja? Und du hast vorhin jetzt ein paar Systeme genannt, eine Handvoll. Bin mir sicher, es gibt noch viel, viel mehr Dinge, die man anzapfen kann. Und also ich kann nur für mich sprechen. Ich überblicke das heute nicht mehr, was es alles gibt und was ich alles denken könnte, was dann einen Einfluss haben wird dann am Ende des Tages.
Genau, das ist auch tatsächlich sehr interessant, weil es ist natürlich auch Geschäftsmodell total unterschiedlich. Also es gibt Software-Companies, bei denen ist zum Beispiel das Thema Webseite extrem wichtig, bei anderen ist es halt eher der Kontakt, der persönliche Kontakt, aber auch der E-Mail-Austausch. Das hängt von deiner Kundengruppe ab, das hängt auch von deinem eigenen Produkt massiv ab. Das heißt, alleine da ist das Spektrum riesengroß. Du hast selbst bei Companies einen Unterschied, weil wenn du bei einer 100-Mann-Firma verkaufst, ist der Verkaufsprozess einfach mal ganz anders, als wenn du eine 5.000-Mann-Firma verkaufst. Und genau das muss unser System auch können. Das heißt, wir nutzen einfach Daten, um Sachen zu normalisieren, zu standardisieren, zu verstehen.
Wenn ich mir jetzt Reports angucke von Gartner zum Beispiel oder lese da so ein bisschen in Bücher rein und Berichte rein, dann finde ich, kann man so seit 10, wahrscheinlich schon 15 Jahren immer lesen, die Kunden sind so krass viel informierter, bis die dich mal kontaktieren, ist der Sales-Prozess eigentlich schon komplett durch und sie haben eine Entscheidung getroffen. Und ich glaube, also es ist auch so und es wird auch immer mehr so. Die Möglichkeiten sind da, dass die Leute krass informiert sind. Wenn ich jetzt auf der anderen Seite anfange, das, was ihr ja propagiert, diese ganzen Datentöpfe zu nutzen, zu verknüpfen, diese Priorisierung vielleicht reinzukriegen, diese Intelligence zu bekommen, was heißt das denn für mich als Sales Rep oder als Mensch im Vertrieb? Wo kann ich auch in, also hoher Wettbewerb, diese Informationsdichte beim Kunden schon extrem hoch, wie hilft mir das, dass ich sage, hey, da kann ich jetzt mir wieder einen Vorteil vielleicht verschaffen und gleichzeitig dem Kunden einen Mehrwert bieten? Welche Möglichkeiten kriegst du konkret, um besser zu agieren?
Ich glaube, was so klassische Beispiele, die ich aus meiner eigenen Vergangenheit, weil wir haben das, die Algorithmisierung, die Datennutzung bereits bei Yacando, bei meiner alten Firma eingesetzt, in der manuellen Version. Was wir gesehen haben, ist einfach diese Realtime-Alerts. Also du kriegst Realtime mit, wenn der Kunde gerade was macht. Also da geht es ja nicht nur darum, die Korrelationsanalyse zu machen, ruf in 2 Wochen den Kunden an, sondern da geht es auch darum, der Kunde ist jetzt gerade aktiv am Testen, der Kunde guckt sich jetzt gerade das Angebot an, der Kunde ist jetzt auf der Homepage. Und zum Beispiel, was wir gemerkt haben, wenn er das Angebot anguckt, muss er eigentlich gar nicht viel machen. Aber wenn er zum Beispiel, wenn er die Produktversion getestet hat, war es extrem wichtig, weil es eine komplexe, erklärungsbedürftige Software war mit HR, war die Herausforderung, ihn an die Hand zu nehmen, ihn anzurufen und dann einen kleinen Walkthrough zu machen, ein Mini-Webinar ad hoc, 15 Minuten. Der Kunde hat das so geschätzt und hat 2 Tage später entschieden und unterschrieben, weil er sich verstanden fühlte. Wenn du das 2 Tage später machst, die E-Mail hat, ich habe gesehen, sie haben es getestet, war ganz okay, dann sagen die, ja, war ganz okay, wir hatten ein paar Probleme, aber jetzt habe ich keine Zeit. Und ich glaube genau das, dass du eigentlich dich nach der Zeit des Kunden richtest. Der Kunde ist tatsächlich besser informiert, das stimmt. Er hat viel mehr Informationen. Aber wenn du dich natürlich dem Kunden anpassen kannst und sagen kannst, ich weiß, dass du jetzt das Bedürfnis hast zu reden und nicht, ich biete dir an, morgen um 14 Uhr zu reden, das ist die Veränderung. Und das ist eine Veränderung, die ist unglaublich powerful, weil dann bist du customer-centric.
Ja, 100%. Also ich meine, wenn ich irgendwo Kunde bin, würde ich mir genau das auch wünschen, ne? Dass die so ein bisschen vorausschauender sind und mir die Dinge so hinservieren, wie ich sie eigentlich bestellen würde, obwohl ich vielleicht noch gar nicht weiß, dass ich sie so bestellen würde. Und ich höre auch raus, also ich meine, ich stelle mir das so vor, man fängt mal an mit euch und dann lernt das Ding ja auch mit dazu. Aber du hast vermutlich auch sehr schnell die Möglichkeit, dann so gewisse Muster zu erkennen, die ich als Learning nehmen kann und sagen, hey, das ist eigentlich das, was wir in unserem Vertriebsprozess dann wiederum ändern sollten.
Ganz genau. Also das ist dann auch Schritt zwei. Also was wir oft machen halt in der ersten Phase, ist dann natürlich einmal einen wirklichen Basic-Prozess aufzusetzen. Und dann lernen wir natürlich auch über das System. Das heißt, alle unsere datengestützten Empfehlungen werden jeweils entweder abgehakt, werden bestätigt, damit sie sich dann auch wirklich als Task-Aktion in ein CRM speichern können, oder sie werden eben verworfen. Und verworfen sagt unserem System auch, das war nicht so passgenau. Das heißt, darüber können wir natürlich unseren Algorithmus auch schärfen und darüber lernen wir hinzu. Und dann sehen wir natürlich, stimmt denn die Annahme, die wir getroffen haben auf Basis der Vergangenheit, dass wir 12 Tage nach dem Angebot Versendung eine E-Mail schreiben müssen oder einen Call vereinbaren müssen, stimmt die? Wenn wir sehen, dass das bei all den Kunden zu einem Erfolg führt, spricht das dafür, dass das stimmt. Das stärkt natürlich dann die Hypothese und stärkt auch den Algorithmusbaum.
Mega. Und jetzt hattest du vorhin schon gesagt, so Unternehmen 100 Leute, 700, da gibt es Unterschiede. Wenn man jetzt mal an Branchen denkt, unterschiedliche Branchen, weil, ich sag mal, Vertrieb gibt es ja, würde ich sagen, in jeder Branche. Wenn du die Parameter anguckst, die ihr da bei euch im System dann am Ende des Tages so drin habt, stellt ihr eklatante Unterschiede fest bei bestimmten Dingen zwischen verschiedenen Branchen oder sagst du, da gibt es auch eine hohe Deckungsgleichheit?
Nee, das ist hochspannend. Also das ist tatsächlich hochspannend. Also wir haben tatsächlich auch da intern sehr viele Diskussionen zu dem Thema, weil das hochspannend ist, diese Unterschiede zu sehen. Also du hast zum Beispiel die Tech-Company, die ist typischerweise total overengineert. Die hat jeden Datenpunkt, ist aber total überfordert mit der Lesen der Datenpunkte. Das heißt, die haben einfach 6 Millionen Datenpunkte. Das heißt, der Sales Rep, auch typischerweise kein Techniker, hat einfach irgendwie eine Liste von ganz vielen Datenpunkten und Wolken und soll darauf Entscheidungen treffen. Das heißt, da geht es wirklich darum, Menge von Daten. Bei Oldschool-Unternehmen, Versicherungsunternehmen beispielsweise, wo vielleicht der Vertrieb sogar noch im Außendienst stattfindet, ganz andere Thematik. Da geht es mehr um die Basic-Aktionen. Also wirklich ganz konkret, ich habe vergessen, nachdem ich das Angebot verschickt habe, Follow-up zu machen. Deshalb ist es sehr, sehr wichtig, die Themen anzugucken. Der Sales-Cycle ist auch ganz anders. Das heißt, die Unterschiede sind pro Branche schon eklatant. Also die sind deutlich und die Datenquellen sind auch ganz, ganz anders. Die Menge der Datenquellen sind ganz, ganz anders. Was man sagen kann, überall ist allerdings sehr viel Room for Improvement. Also da ist unglaublich viel Spielraum vorhanden. Das ist sehr, sehr viel.
Ja, und ich finde es gut, dass du es ansprichst, weil mein Bauchgefühl wäre genau das gewesen, dass es nicht dieses One-Size-Fits-All gibt, sondern One-Size-Fits-None am Ende des Tages. Und ich muss mich darauf einstellen, dass es in unterschiedlichen Kontexten halt dann unterschiedlich abläuft. Da muss das in meinem Vertriebsprozess und meinem Doing dementsprechend berücksichtigen. Also danke nochmal dafür den Einblick. Und lass uns nochmal auf dieses Thema Conversion Rate. Du hast ja am Anfang gesagt, letztendlich geht es hier darum, durch besseres Management der Kundenbeziehung, diese zeitlichen Punkte besser abzupassen, informierter zu sein, auch auf Anbieterseite, geht es darum, diese Conversion Rate zu erhöhen. Und jetzt mal losgelöst, vielleicht auch von dem, was ihr verkauft, aber wenn du reinguckst bei euren Kunden und in die Unternehmen, so generell, was sind denn aus deiner Sicht die drei größten Probleme oder positiv formuliert Stellschrauben, die positiven Einfluss auf diese Conversion Rate hätten und die Leute eigentlich anpacken könnten, ja, auch ohne direkt eine neue Software zu installieren?
Ich glaube, der allererste Punkt ist einfach weg vom Standard, also will ich versuchen, den Kunden zu verstehen. Gerade im Hightech in Sales, also wenn es im höheren Bereich geht, der Standard der Gießkannenansatz funktioniert nur eingeschränkt oder gar nicht. Das ist, glaube ich, der allererste Punkt. Der zweite Punkt ist, wenn man mal einen individualisierten Prozess hat, ist es dann, glaube ich, auch wichtig, tatsächlich dem Kunden zuzuhören. Das klingt jetzt sehr, sehr einfach, aber ich merke einfach immer noch sehr stark, dass man dem Kunden nicht zugehört. Man kommt einfach mit seinen Features und erschlägt den. Und das ist unglaublich Conversion Rate killend, weil die wollen kein Produkt von der Stange, die wollen kein Feature kaufen, die wollen ein Problem gelöst haben. Und das ist dann Nummer 3 eigentlich. Ich glaube, was ein extrem starkes Argument ist, insbesondere im höherpreisigen Ticketbereich, ist die enge Verzahnung zwischen vertrieblicher und Lösungsorientierung, sprich Customer Success. Also, dass du frühzeitig eine Lösung skizzierst mit dem Kunden und gemeinsam aufzeigst, wie kommen wir denn zum Ergebnis und nicht einfach nur sagst, guck mal, wir haben jetzt drei Features, die würden dir total toll weiterhelfen, weil wie soll er die anwenden, wie soll er die bewerten, wie soll er sehen, dass es tatsächlich sein Problem löst.
Ich finde Bombe, was du sagst. Wir haben bei uns in den Trainings mal so eine Definition für Discovery aufgeschrieben. Und unsere Definition lautet, ein Problem auf Kundenseite identifizieren, das so groß ist, dass es jetzt gelöst werden muss. Und das ist genau das im Prinzip, was du sagst, ne? Also natürlich verkaufen wir unsere Software und unsere Features und Functions und so weiter. Aber der Weg dahin führt über das Problem. Und zu gucken, ist das jetzt so groß, dass der Kunde bereit ist, wie viel Geld auch immer auszugeben. Und dann habe ich ein Thema. Also für mich ist es eine Geisteshaltung und cool. Schön, wie du es formuliert hast als Hebel, um dieses Thema Conversion positiv zu beeinflussen.
Ja, das ist aber was hochinteressant ist, was für jeden Vertriebler, glaube ich, spannend ist, wenn du es verstanden hast, was das Problem ist und wenn du es verstanden hast, eine Lösung aufzuzeigen, die glaubhaft ist, hast du relativ viele Diskussionen gar nicht mehr. Dann diskutierst du relativ wenig über Budget oder über Machbarkeit und sonst was, weil du musst es schaffen, den Kunden davon zu überzeugen, dass deine Lösungsskizze glaubhaft ist und sein Problem löst. Und dann spielt für ihn das Budget eine untergeordnete Rolle. Das ist anders, als wenn er sagt, oh, ich muss eine CRM-Software kaufen und ich muss die 12 Features haben. Das ist ein ganz anderes Sales, ist ein Katastrophen-Sales-Prozess. Da kannst du nie gewinnen, weil du wirst immer sagen, es fehlen 2 Features oder die sind nicht so gut, wie wir uns das vorstellen oder die waren beim Wettbewerber besser. Das ist der falsche Pitch. Der Pitch ist, was löst das Problem?
Ja, ist auch eine ganz komische Diskussion, wenn ich sage, ich mache hier diesen Feature-Function-Vergleich und bei denen, keine Ahnung, ist der Button blau und das gefällt mir besser. Also was so mitschwingt oder wie ich dazu sagen würde, ist quasi, wenn du es schaffst, diese Kosten des Nichtstuns zu identifizieren und diese Kosten, das Investment in deine Lösung eklatant übersteigen, dann habe ich natürlich einen geilen Business Case. Und wenn ich sage, hey, ich koste euch 200.000 im Jahr, ihr spart damit im Jahr aber 5 Millionen oder was auch immer da die Zahl ist, ja, dann steigt die Wahrscheinlichkeit schon mal, dass es gut wird. Dann kann ich immer noch eins von vielen Projekten sein und strategisch unwichtig. Und dann bin ich vielleicht wieder raus. Aber das ist ja auch das, was du sagst. Anfangen, diese ganzen Punkte mal zusammenzubauen und überhaupt mal zu sagen, ich bin da, wo ein Problem besteht und ich bin nicht nice to have. Und wenn das noch strategisch irgendwie konnektierbar ist mit dem, was der potenzielle Kunde da tut, steigt die Wahrscheinlichkeit weiter. Also wir sind uns einig.
Genau. Und das zahlt am Ende aber auch auf dein Preismodell ein. Also ich glaube auch, dass die Preismodelle, diese Per-Seat-Pricings, langfristig sterben werden, weil Per-Seat heißt eigentlich nur, ich verkaufe dir Feature und ein Feature kostet X. Aber das ist ja für den Kunden gar nicht relevant. Vielleicht braucht er die Features gar nicht, er will den Wert gemessen haben. Und deshalb glaube ich, dass ein wertbasiertes Pricing in der Zukunft sich massiv durchsetzen wird. Und deshalb setzen wir bei Bond zum Beispiel brutal auf ein wertbasiertes Pricing. Wir versprechen, das Werteversprechen ist, wir haben Transparenz in den Daten. Transparenz in den Daten bringt höhere Conversion Rate. Und genau auf dem Dealvolumen setzen wir auch unser Pricing an, weil wir sagen, es soll sich für dich rechnen, dann rechnet es sich auch für uns.
Und ich finde das ein bold Statement. Also ich würde sagen, egal, wer dann da rausgeht, zu sagen, also da schwingt er mit, hey, wir sind total überzeugt von dem, was wir machen und dafür treten wir an. Und wenn wir gemeinsam erfolgreich sind, dann freuen wir uns, wenn wir auch was davon kriegen. Jetzt haben wir ja viel in der Zukunft, glaube ich, rumgesponnen, weil wenn ich unsere Kunden auch heute angucke und mir anschaue, wie sieht da der Tech-Stack aus und wie wird da teilweise gearbeitet, dann habe ich nicht das Gefühl, dass die alle da sitzen und so ein Dashboard haben wie bei euch und dann da die Alerts hochpoppen und ich genau weiß, jetzt das Angebot schicken, jetzt nochmal das Quick-Webinar machen, jetzt den Follow-up, jetzt mal zurücklehnen und nichts tun, sondern er sieht die Welt irgendwie ganz anders aus. Also wenn du mal auf die, ist jetzt vielleicht sehr groß, aber die Vertriebswelt so insgesamt guckst und wir können ja mal im Software-Technologie-Bereich bleiben, weil da halten wir uns ja auch immer für die Early Adopters. Also wo stehen wir denn wirklich? Mal so Reality-Check, wie weit sind wir mit dieser Geisteshaltung, dass es dahin gehen darf?
Ja, ich glaube, die Selbstwahrnehmung ist positiver als die tatsächliche Situation. Also man sieht sie schon sehr, sehr datengetrieben, aber wenn wir in Prozesse auch von großen Software-Companies reingucken, kriegen wir Aussagen wie, naja, ein Product-Tracking haben wir jetzt noch nicht eingeführt. Also wir reden über Companies, die 100 Millionen ARR und mehr machen. Also wir reden jetzt nicht über irgendeine Wurstbude, die neu gestartet ist, sondern wir reden über eine komplexe Softwarefirma mit mehreren hundert oder tausenden Mitarbeitern. Und die sagen dann Product-Tracking, naja, ich weiß jetzt noch nicht, wie die Feature-Usage eines bestehenden Kunden ist. Und dann denkst du so, okay, wie willst du denn den Kunden überhaupt effizient betreuen und ihm sagen, was es vielleicht neue Features gibt, die relevant für ihn sind. Das Gleiche zum Beispiel, ja, wir machen eigentlich, haben unser Standard-Playbook. Also 98% der Leute haben immer noch ein Standard-Playbook. Wo sich was geändert hat, wo ich das merke, ist das ganze Thema Top of Funnel. Da passiert schon mehr. Da gibt es auch mehr Intelligenz mittlerweile, die eingesetzt wird, mehr Daten getrieben. Also ich spreche den Kunden wirklich, wenn ich eine M&A-Software mache, nur wenn er in einem M&A-Prozess ist und so weiter. Also ich habe irgendwie signalgetriebene Outreach und so. Das schon. Auch zum Beispiel, ich spreche die richtigen ICPs an im Sinne von Größe, Mitarbeiterzahl, Branche. Das funktioniert besser. Aber dann im eigentlichen Sales-Prozess sind wir immer noch in das Versicherungsunternehmen, die AXA Winterthur oder die Zürich Versicherung, macht nichts anderes als der Außendienst, fährt jeder Außendienstler jede Woche zum Kunden oder jede vierte Woche. Und der Sales-Rep bei einer Technologiefirma macht alle 3 Wochen sein Follow-up. Wo ist der Unterschied? Keiner. Es ist kein Unterschied. Es ist sehr standardisiertes Vorgehen und nicht auf das Bedürfnis und nicht auf den Status des Kunden eingehend.
Man denkt es immer noch sehr stark aus seiner eigenen Brille heraus. Ich brauche das für meinen Forecast. Ich muss hier den nächsten Schritt machen. Mein Chef macht mir Druck.
Ganz genau, ganz genau. Und auch dieses Thema, es ist alles, sei es Versicherungsunternehmen oder Technologieunternehmen, immer noch dadurch getrieben, es kommt die nächste Zeitscheibe, die abgeschlossen ist, Quartal und Monat. Dabei ist das total irrational, weil eigentlich, wenn du jeden Kunden bestmöglich betreust, hast du aufs große Ganze immer die bessere Conversion Rate. Vielleicht ist dann dein Monat nicht erfolgreich, aber dein Jahr ist erfolgreich. Das gleicht sich immer aus, wenn du es richtig betreust. Und das ist, glaube ich, wichtig.
Ich habe mir vorher Gedanken gemacht und habe mich gefragt, was sind denn so die limiting beliefs zu diesem Thema, die du eigentlich hörst, die dann Veränderungen vielleicht im ersten Schritt auch mal verhindern oder dass die Leute mal endlich anfangen, das anzugehen. Und vielleicht ist das, was wir gerade diskutiert haben, schon einer, dieses Denken in Monatsscheiben und Quartalsscheiben und dieses ganze Gedöns. Aber was siehst du noch? Wo limitieren sich die Leute selber, anstatt mal ins Handeln zu kommen?
Ja, ich glaube, der Standard und Reflex von Menschen sind zwei Herausforderungen. Der eine ist, wenn ich nicht verkaufe, ist es nicht meine Schuld. Das heißt, der klassische Sales-Reflex ist, ich habe zu wenig Leads, Marketing, ich habe das falsche Produkt oder der Wettbewerb ist zu stark. Das ist so der Reflex, der standardisiert ist. Und der zweite ist natürlich, wenn die Zahlen okay sind, ist die Aussage, naja, es hat ja immer schon ganz gut funktioniert. Auch das ist ein Reflex, der auch in Technologiefirmen vorkommt, die angeblich so innovativ sind. Aber auch da kommt dieser Reflex, ja, wir haben es doch schon immer so gemacht.
Würdest du sagen, ist das auch die größte Hürde dann, um mit eurem Thema mal einzusteigen? Oder gibt es da noch andere Sachen? Ich denke jetzt mal laut in Richtung Data Security, Pipapo, solche Sachen.
Das ist erstaunlich, dass das Thema Data Security, es war jetzt vor einigen Jahren deutlich, deutlich relevanter, aber wenn es um Kundendaten geht, sind die Unternehmen nicht so stringent oder in Sorge wie jetzt zum Beispiel bei HR-Daten. Aber was ich glaube, die Hauptsorge ist, es ist neu und man hat auch, glaube ich, die Sorge, die Kontrolle über den Prozess zu verlieren. Und das ist etwas, natürlich, wenn du das Ganze zu Ende denkst, wie mit allem AI-datengetriebenen Themen. Ja, irgendwann ist natürlich die Frage, brauchst du die Human Intelligence noch oder wie viel Prozent brauchst du die noch? Ja, stimmt. Das ist tatsächlich, wird eine Frage sein. Das sehen wir ja auch jetzt schon im Thema Outreach, Top of Funnel. Also niemand macht mehr wirklich händische Account-Recherche. Du nutzt irgendwie Tlay, LinkedIn Sales Navigator oder was auch immer, weil du kriegst eine Liste und fertig.
Also wie würdest du es dann einschätzen zu dem, was du gerade gesagt hast, dieses Verhältnis Human Intelligence und sozusagen die künstliche Intelligenz? Sind wir irgendwann mal weg? Machen die das dann unter sich aus? Oder wo denkst du, geht die Reise hin?
Ja, es kommt ein bisschen drauf an. Ich glaube, also der Begriff Künstliche Intelligenz ist ja total misleading aus meiner persönlichen Überzeugung. Es ist am Ende eine Maschinenoptimierung. Und diese Maschinenoptimierung wird immer mehr Prozesse natürlich übernehmen, die sie anhand von Mustererkennung übernehmen kann. Das ist ja auch ganz wichtig. Eine Künstliche Intelligenz kann ja gar nicht alles übernehmen. Das ist technisch ja gar nicht möglich. Sie kann nur die Prozessschritte übernehmen, die tatsächlich eine Herausforderung tatsächlich darstellen, weil viele Daten sind, die analysiert werden müssen und in Pattern gegossen werden müssen. Und das wird auch passieren, das wird auch ersetzt werden, da bin ich mir sicher.
Okay, dann lass uns mal noch so einen kleinen Real-Life- oder Reality-Check machen. Also ich bin jetzt bei uns mal der Entscheider. Ich habe mit dir geredet, du hast mich überzeugt, ich finde das Thema gut und ich sage, hier komm, wir schalten mal Bond AI sozusagen an. Wie schaff's ich denn dann als Unternehmer oder als Führungsverantwortlicher zu dem Thema, diesen Change, diesen Wandel mit meiner Sales-Abteilung, ich sag mal, positiv hinzubekommen? Worauf sollte ich achten, damit das Ding ein Erfolg wird?
Nee, ich glaube, das Erste ist, ich glaube, wichtig ist, wir integrieren uns ja nahtlos in die Systeme. Das heißt, wir fügen auch diese ganzen Advices, die wir sprechen, fügen wir in das CRM mit ein. Das heißt, wir versuchen, die operative Arbeitsumgebung des Sales Reps nicht zu verlassen. Wir kommunizieren über Slack oder Teams, damit die Sachen sich operativ einbetten. Also nicht unbedingt notwendigerweise neues Tool, das ist Nummer eins. Und Nummer zwei ist, ich glaube, wichtig ist, dass du natürlich eine Kultur hast, die eine Offenheit hat. Das setzt es voraus, grundsätzlich für neue Themen. Der Sales Rep wird aber relativ schnell sehen, dass dir da niemand etwas wegnimmt, sondern dir einfach jemand Sortierung, Priorisierung und Intelligenz reinbringt, Datenintelligenz, die du selbst gar nicht überblickst. Das heißt, bei uns war es so bei Yacando, oh cool, Dennis, ich habe gerade gesehen, der Kunde hat jetzt getestet. Ich rufe den jetzt mal an. Der war am Ende riesig dankbar für diesen Insight. Und ich glaube, dass dadurch, dass das Ganze recht schnell anfassbar ist und auch innerhalb von wenigen Tagen aufgesetzt ist, also am Ende unsere Maschine rechnet und knüppelt die ganzen Daten durch und dann kann sie auch die ersten Advices geben.
Finde ich super smart, ne? Ich meine, dass wir vorher kommunizieren müssen, hey, wir haben da was entschieden, da wird was passieren, wir wollen euch mitnehmen, aber ihr sagt, wir betten uns mit unserer Lösung in das ein, was schon da ist und geben euch an den richtigen Stellen sozusagen den Advice. Und ihr könnt es, also ich stelle mir das auch so ein bisschen spielerisch vor, ne, dann poppt das drauf einmal, ich sage, ja, das ist eine geile Information, wie kann ich die jetzt für mich verwenden? Also geht mir total ins Ohr und würde man sich vermutlich an vielen anderen Stellen, wo es um Technologie geht, auch mal wünschen, dass es so spielerisch stattfindet. Und wie es der Kunde ja dann spürt, da haben wir die ganze Zeit schon drüber geredet und das Yacando-Beispiel, was du gerade gebracht hast, ist ja irgendwie prädestiniert dafür. Ne? So, ich sehe, da ist was passiert und hey, könnte doch jetzt ein guter Moment sein, weil du hast es gerade gemacht, es ist frisch im Kopf, ich klinge mal durch und habe hoffentlich den richtigen Moment erwischt und kann direkt nochmal einen Mehrwert bieten für den Kunden.
Genau.
Mega. Jetzt machen wir ja, habe ich dir vorher erzählt, sehr viel Discovery. Das liegt uns sehr am Herzen. Und als kleine Abschlussfrage für dich, was ist denn so deine Lieblings-Discovery-Frage, wenn du dich auf eine festlegen müsstest?
Das ist eine gute letzte Frage. Das ist tatsächlich so. Also ich glaube, die wichtigste, also ich habe zwei Antworten dazu. Die eine ist, die wichtigste Frage ist gar keine Frage, sondern den Kunden reden zu lassen. Was ist das Gold wert, den Mund zu halten als Sales Rep? Das ist, glaube ich, für mich so die wichtigste Regel, weil der Kunde, wenn du ein bisschen einen Connect aufgebaut hast, dann kommst du recht schnell ins Gespräch. Die zweite Antwort ist, ich will den Schmerz wissen nach dem Motto, wo geht Ihnen heute der Job oder geht euch der Job heute auf den Nerv? Wo haben Sie Probleme? Wo ist Herausforderungen? Wo sind? Mir geht es immer um das Thema, ich spreche gerne von Schmerz. Denn ein Sales Rep, der die Daten nicht überblickt, das sind Schmerzen. Ein Sales Rep, der nicht versteht, dass der, was der Kunde macht, das sind Schmerzen. Wenn ich jetzt Accounting-Software verkaufe, ein CFO, der keinen Überblick über seine Liquidität hat, das sind Schmerzen, weil er in dem Moment unsicher ist. Und das Thema Schmerz rauszuarbeiten und dann zu sagen, ja, aber lass doch mal gucken, ob wir diesen Schmerz nicht mit einer Antwort hinterlegen können.
Ja, stark. Also liebe ich. Und wer jetzt Bock bekommen hat, mit dir mal in Kontakt zu treten oder wenn jetzt jemand sagt, hey, das, was ihr macht mit Bond, ist ein Thema für uns. Was ist der beste Weg, um dich zu kontaktieren?
Der beste Weg ist tatsächlich LinkedIn. So wie alle heutzutage, da erreicht man mich am besten, vielleicht nicht unbedingt responsiv innerhalb von einer Stunde, aber schon regelmäßig kriegt man schnell eine Antwort. Ansonsten auch über Dennis@bond.ai. Das geht auch immer recht schnell und dann freuen wir uns tatsächlich auch mit euch zu sprechen.
Mega. Und dein LinkedIn-Profil packen wir natürlich in die Shownotes. Und ich kann nur sagen, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ein bisschen Insights gegeben hast. Und ich hoffe, wir haben ein paar Menschen und Sales-Organisationen motiviert, sich mit dem Thema tiefer zu beschäftigen und hoffentlich auch mal mit dir in Kontakt zu treten. Vielen Dank.
Vielen Dank dir auch, hat Spaß gemacht.
Mir bleibt nur noch zu sagen, das war Presets Unleashed, dein Podcast für Sales Engineering im B2B-Softwarevertrieb. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du wertvolle Impulse mitnehmen konntest, dann abonnier noch die Show und hinterlasse uns eine Bewertung in deinem Podcast-Player. Schön, dass du mit dabei warst und bis zum nächsten Mal.